Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 31. Januar 2024 und ihr Lieben, ihr hört, auch die Kapelle ist diesmal leider nicht dabei. Dafür aber, und das ist viel, viel wichtiger, der liebe Andreas. Guten Morgen, Andreas.
Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Tut mir leid, dass ich zugeschaltet werden muss oder kann, nur weil wir sehen uns nicht. Das fehlt mir natürlich schon jetzt, diese Nähe. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man nebeneinander sitzt. Aber so ist es auch in Ordnung. Heute ist der 31. Januar und ich will gleich reingrätschen, bevor ich es vergesse. Heute ist der letzte Tag für den großen Kongress, nämlich ihn mit dem Frühbucherrabatt zu buchen. Und das möchte ich hier nochmal gesagt haben. Heute Abend um 0 Uhr läuft dieser Rabatt ab. Und das ist nochmal ganz wichtig. Nicht, dass jemand sagt, das hättet ihr euch mal sagen können. Das hatten wir beim letzten Kongress nämlich.
Heute noch 96 Euro, dann 126, also 30 mehr. Ich habe neulich 20 gesagt. Es ist, Mathe war überhaupt nie mein Fall und Naturwissenschaft. Dafür habe ich ja jetzt Andreas an der Seite, auch wenn er gerade gar nicht an meiner Seite ist. Und Andreas, ehrlich, ich freue mich, wenn du wieder hier bist, weil das mit den Hühnern und der Versorgung und den Tieren, ich finde, dass du das viel besser kannst.
Ja, das ist das ganz harte Leben, was du jetzt kennenlernst, aber das ist auch mal ganz gut. Du weißt jetzt viel mehr zu schätzen und ich sehe schon in Zukunft die bewundernden Blicke, wenn ich da draußen mit den Gummistiefeln völlig verdreckt und versifft, weil ich mal wieder den Hühnerstall sauber machen musste, weil da irgendwas daneben gegangen ist. Und dann freue ich mich schon darauf, auf diese Anerkennung.
Ja, jetzt will ich dir aber sagen, weil das wird dir mit Sicherheit fehlen, was wir für ein Wetter haben. Hier
Na.
ist strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein dunkelblau changierender Silbersee und Temperaturen bei zwischen -6 und -8 Grad.
Ja, da kann ich leider überhaupt nicht mithalten. Und es regnet gerade hier, wo ich bin.
Oh, ja, da wo du
Aber es
bist,
ist
ist
so.
doch normalerweise nur die Sonne. So, wir wollen mal.
Normalerweise ja.
Wir wollen mal gleich anfangen mit den Themen, denn es ist ordentlich was los. Es kracht ordentlich überall, vor allem und immer wieder in Germany. Die Bild berichtet, es findet ja heute, finden viele Sitzungen in Berlin statt und bei einer internen Regierungsschalte mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder hat, wie die Bild schreibt, Fassungslosigkeit geherrscht über das Verhalten des Bundeskanzleramtes. Ja, es geht um die Flüchtlingskrise. Mehr als 300.000 Migranten sollen, das sind die offiziellen Zahlen, im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sein. Mehr als 200.000 sind eigentlich ausreisepflichtig, sind aber immer noch im Land. Und die Ampel, die sieht offenbar keinen Anlass für eine Alarmstimmung. Diese Debatte hatte einen Anlass. Warum ist man da zusammengetroffen? Es gab einen Brief von Hessens Regierungschef Boris Rhein, der Kanzler Scholz aufgefordert hatte, diesen Sondergipfel mit den Länderchefs zur Migrationslage abzuhalten, mit dem Ziel, dass die Beschlüsse überprüft werden sollen, die im Herbstgipfel umgesetzt werden. Und es sollte klargemacht werden, dass nachgearbeitet werden muss, dass all das immer noch nicht ausreicht, denn die Länder, die Kommunen, die Gemeinden brechen unter der Last der immer weiter wachsenden Masse von Menschen, die kommen, zusammen. Und das Kanzleramt tut so, als gäbe es für einen Migrationsgipfel überhaupt keinen Anlass. Hessen berichtete den anderen CDU-regierten Ländern, dass der Chef des Kanzleramts, Wolfgang Schmidt, Bedenken angemeldet hatte, ob ein solcher Gipfel denn jetzt auch wirklich sinnvoll sei, da ja die aktuellen Zahlen tendenziell wieder sinken. Andreas, wie würdest du diese aktuellen Entwicklungen einordnen?
Ja, wir haben jetzt wirklich den Begriff unfassbar schon wirklich in eine Inflation schon reingebracht. Aber es ist nur noch mit dem Begriff unfassbar. Mehr gibt mein Vokabular leider nicht her. Die Regierung hat sich natürlich von der Realität völlig entfernt, diskutiert über Nebenkriegsschauplätze in einer Panik, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir bewegen uns in der wohl wirklich bewegtesten Zeit, die ich erlebt habe in meinem Leben, in meinem Erdengang. Und man hat sich natürlich von der Regierung komplett von der Realität entfernt. Und das sorgte auch für Fassungslosigkeit natürlich in der gesamten Länderrunde. Und da gab es ja auch den bayerischen Vertreter, der schäumte vor Wut. Allein, wie er sagt, diese Ausrede zeige, wie weit sich die Bundesregierung von der Realität entfernt hat. Ja, und denn Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr extrem hohe Flüchtlingszahlen, schreibt die Bild. Es sind Einwanderungszahlen. Das sind ein Riesenunterschied. Ich mag diese undifferenzierte Bezeichnung nicht. Mehr als jeder dieser Einwanderer, der in die EU kam, der beantragte sein Asyl, während anderorts die Zahlen sinken, da verzeichnete Deutschland halt einen Anstieg um mehr als 50%. Das heißt, das sinkende Schiff wird weiter geflutet und man steht da und sagt, ach, warum sollen wir da jetzt einen Gipfel machen für irgendwas? Läuft doch alles rund. Wir haben ein ganz großes Problem, weil die Leute Angst haben, dass vor den Rechten, weil man dann ja die Straßenseite dann wechseln muss. Das sind ja die ganzen Rechten, die einen dann entgegenkommen und einen bedrohen und deshalb hat man da ja schon Angst und zieht den Kopf ein. Also es ist eine solche Verdrehung der Situation und die wirklich wichtigen Themen werden nicht angefasst und man kann eigentlich nur noch den Kopf schütteln.
Ja, also wenn jeder dritte Flüchtling, der in die EU gekommen ist, Asyl beantragt, Andreas, es geht ja nicht nur um diese Anträge, denn das sind die offiziellen, aber die inoffiziellen Zahlen, wie man einfach über die grünen Grenzen rüberkommt, es gibt ja auch keinerlei Kontrollen oder wenn dann nur sehr schwache. Also wie würdest du das denn einordnen? Die offiziellen Zahlen dürften sich doch erheblich nochmal von den inoffiziellen unterscheiden.
Das Absurde ist ja, wenn man es genau nimmt, dass die offiziellen Zahlen und auch die offiziellen Einwanderer oder Flüchtlinge, bleiben wir bei dem Begriff Flüchtlinge, eben halt definitiv keine Flüchtlinge sind. Wir haben oft darüber gesprochen, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention und wenn dann beispielsweise aus sicheren Drittländern eingewandert wird, haben die gar keine Rechte, Asyl zu beantragen, sondern man muss es in dem Land machen, wo man das erste Mal gewesen ist, wenn man den Flüchtlingsstatus überhaupt hat oder in Anspruch nehmen kann, um aus seiner Heimat wegen der politischen Verfolgung, wegen seiner sexuellen Neigungen oder Geschlecht oder sonst was eben halt, wenn er dafür eben halt unter Druck gesetzt wird und mit seinem Leben bedroht ist. So, wir haben rund um Deutschland nur sichere Herkunftsländer. Das heißt, der einzige Weg, den wir haben nach Deutschland, wo legale Asylanten reinkommen könnten, das wäre über den Seeweg und das wäre dann über die Flughäfen. Alle anderen sind eben halt nicht da. Und das ist das große Problem, dass wir von der Pike auf mit falschen Zahlen arbeiten. Insofern sind eigentlich alles illegale Einwanderer, wenn man den Begriff illegal nutzen will. Das ist ja schon immer so ein bisschen politisch belegt, aber dafür gibt es nun mal Gesetze und das unterscheidet in legal und illegal.
Ja. Wie dann auch die Finanzierung dieser vielen Menschen in Deutschland vonstatten gehen soll, das ist ja vielen inzwischen auch ein großes, großes Rätsel geworden. Nicht nur, dass eben die Gemeinden und Länder zusammenbrechen unter der Zahl, eben auch nicht nur der Betreuung wegen, wo sollen sie untergebracht werden, sondern wer soll das alles bezahlen? Von was soll das bezahlt werden? Und da hat in einem Interview in dem neuen ARD-Talk-Format mit Karen Mioska, die ja Anne Will beerbt hat. Und Anne Will ist ja jetzt nicht mehr Talk-Moderatorin in der ARD oder dann in anderen Projekten. Und in diesem Interview hat die Frau Mioska gleich hohen Besuch gehabt, nämlich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Das ist eine Meldung, die ich hier gerade entdeckt habe, Andreas. Also nicht wundern beim Ablauf. Und ja, und da hat er vorgeschlagen, dass die Sozialleistungen, die ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland erhalten, eigentlich direkt in die Ukraine überwiesen werden sollten. Er hat also erklärt, dass ukrainische Staatsangehörige, die in Deutschland oder auch in einem anderen Land leben, manchmal sowohl aus der Heimat als auch im Asyl finanzielle Hilfe kassierten. Und er sagt wörtlich, deswegen wäre es doch besser, Deutschland würde Ukrainer unterstützen, indem es dieses Geld in unseren Haushalt einfließen ließe. Und die Ukraine würde dann das Geld verteilen, je nachdem, wo die Person sich gerade aufhält. Was sagst du zu dem Vorschlag?
Naja, ich denke, ich finde die Idee natürlich ganz toll, aber die Frage ist, was ist jetzt mit Kenia oder mit Bolivien oder Simbabwe oder beispielsweise Usbekistan? Da gibt es auch Menschen, denen es nicht gut geht zum Teil und da könnte man ja auch überall Geld hinter überweisen. Wir machen das ja schon im großen Stil. Wenn ich sehe, dass wir in Peru Fahrradwege bauen mit deutschen Steuergeldern, warum soll man das Geld nicht hinüberweisen? Das heißt also, wir haben einen solchen Schwachsinn mittlerweile erreicht, einen solchen absoluten Dumpfschwachsinn, ich kann es nicht anders bezeichnen, dass einem nur noch die Worte fehlen und dass ein Nachrichtenredakteur oder ein Moderator im Fernsehen, dass dem dabei nicht das Essen aus dem Gesicht fällt, wenn er so einen Unsinn vorlesen muss, das wundert mich am meisten. Wie muss man sich eigentlich schon angepasst haben, assimiliert haben in diesem Wahnsinn, dass man das überhaupt noch ohne lauthals zu lachen, zu brüllen oder egal wie mit Emotionen das überhaupt noch rüberzubringen.
Ja, und währenddessen, wir kommen wieder zurück zu deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz, verlangt der von den Bürgern, sich gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD zu engagieren, denn das sei es, was das Land spaltet. Es ist also offenbar jetzt so, Andreas, das wird auch in unserem Podcast heute noch deutlicher werden, dass das, was wir schon vor ein paar Monaten konstatiert haben, nämlich dass man jetzt ausholt, um gegen die bösen Rechten, gegen die AfD, die ja inzwischen in Deutschland sehr stark geworden ist, vorzugehen. Und da scheint man also einiges ja auch schon ganz gut vorbereitet zu haben. Aber auf der anderen Seite scheint man jetzt wie generalstabsmäßig geplant in einer Front vorgehen zu wollen. Und in dieser Meldung hier von der Jungen Freiheit heute heißt es, Bundeskanzler Scholz hat die Bürger dazu aufgerufen, sich gegen extrem rechte Strömungen und gegen die AfD zu engagieren. Dem rbb-Inforadio sagte er laut einer Vorabmeldung der ARD-Anstalt, man müsse gegen die AfD antreten und argumentieren. Das gestern Abend geführte Interview soll heute um 19:05 Uhr ausgestrahlt werden und demnach behauptet Scholz, was über die Ziele der AfD nach dem angeblichen Geheimtreffen in Potsdam bekannt geworden sei, drohe das Land zu spalten. Und dagegen brauche es eine gemeinsame Antwort der Demokraten. Andreas, wir haben ja nun in den letzten Tagen hier Stellung dazu bezogen. Wir haben hier hervorragende Recherchen von Tichys Einblick veröffentlicht, nämlich was es mit diesem Geheimtreffen, auf das sich jetzt Bundeskanzler Scholz bezieht, um das Volk gegeneinander aufzuhetzen, was es damit wirklich auf sich hatte. Magst du das nochmal kurz zusammenfassen und einordnen?
Naja, ich meine, das, was hier erstmal erkannt werden muss, ist, dass die Hürden für wirkliche Logik, für Anstand, Moral und auch für Intelligenz komplett runtergerissen wurden. Dümmer geht es jetzt einfach irgendwie nicht mehr. Interessant ist ja schon die Argumentation. Wenn Scholz gesagt, er hat die Bürger aufgerufen, sich gegen extrem rechte Strömungen und gegen die AfD. Damit zeigt er schon mal, dass die AfD keine extrem rechte Strömung ist, sonst könnte er sie in einem Wortlaut durchnennen. Das hat er nicht getan. Das heißt also, es geht ihm um die AfD und extrem rechte Strömungen und darum geht es einfach, nämlich, dass eine demokratisch gewählte Partei von der beispielsweise der Thüringer Verfassungsschutz ja gesagt hat, sie sind gesichert rechtsextrem. gesichert rechtsextrem. Ich frage mich, wie eine AfD mit einer Parteiprogrammatik antreten kann, überhaupt die ganzen Jahre, wenn sie gesichert rechtsextrem ist. Was mir hier fehlt, ist in irgendeiner Form eine einzige Beweislage, wo man sagen kann, okay, hier sind ganz klare rechtsextreme Strömungen oder Aussagen getätigt worden von führenden AfD-Politikern, nicht von irgendwelchen Hirnis, die da irgendwo rumlaufen in jeder Partei. Das nächste, was wir haben, dieses sogenannte Geheimtreffen, was schon längst aufgeflogen ist, dass es kein Geheimtreffen war, sondern eine Lesung eines Buches, was man kaufen kann. Und das ist die ganz einfache Geschichte. Und dort hat man da jetzt eine Nummer abgezogen. Dummerweise waren mehr CDU-Politiker da als AfD-Politiker, aber man redet nur über die AfD. Wir merken regelrecht die Panik in dem Gesicht von Olaf Scholz, der einfach nur noch wild um sich schlägt, weil er einfach null Argumente hat. Sonst würde er ja mal ein Argument bringen. Aber es heißt immer nur rechts, rechts, rechts. Das ist eigentlich alles, was er hat.
Mir kommt das immer totalitärer vor,
Ja, klar.
Dass also, wir haben ja überhaupt keinen breiten Korridor der Meinungsfreiheit mehr, sondern es ist egal, ob das jemand ist, der gegen die Corona-Maßnahmen gewesen ist oder eben Frieden mit Putin gefordert hat oder eben jetzt bei den Bauern-Demos Stellung oder Position ergriffen hat für die Bauern und deren Probleme. Es heißt ja wirklich, es ist ein Speichelfeuerwerk von rechts, rechts, rechts. Und wenn ich jetzt hier lese, dass der Kanzler auch gefordert hat, Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht stärker davor zu schützen, von politisch extremen Kräften geprägt zu werden. Warum? Weil gerade Pläne bekannt geworden waren, dass die Ampel und die CDU-CSU in dieser Sache eine Grundgesetzänderung planen, damit die AfD für den Fall einer absoluten Mehrheit im Bundestag keinen Einfluss auf das Bundesverfassungsgericht nehmen kann.
Ja, und hier sehen wir natürlich auch, wie das Recht ausgehebelt wird. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Exekutive, Legislative, Judikative. Die Legislative sind die Gesetzgebenden und die Judikative sind diejenigen, die die Gesetze zu verteidigen haben. Und wir haben hier eine Situation, dass mittlerweile die Einflussnahme der Parteienideologien massiv in die Gesetzesrichtung und in die Justiz eingreifen. Und deshalb hat man ja jetzt Angst vor der AfD, dass sie bisher selbst mit CDU, SPD und sonstigen Ideologien oder sonstigen parteipolitischen Richtungen, die sie hatten, die Justiz beeinflusst haben. Es geht ja um die Beeinflussung. Das fanden sie alles völlig normal. Das alleine verstößt schon gegen die demokratischen Prinzipien. Das fand man auch gar nicht schlimm. Man hat nur ein Problem damit, wenn es der politische Gegner machen will. Und da liegt genau der Knackpunkt. Und es ist ja auch kein Bild zu billig. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben in Deutschland einen Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, der aus meiner Sicht völlig untragbar geworden ist, weil er mit einem Nazi-Vokabular nur noch um sich herumschmeißt. Und wir sehen genau, dass diejenigen, die gegen die Nazis vorgehen, die eigentlichen Nazis sind, das sehen wir an der ganzen Argumentationskette, dass jemand, der sagt, wir müssen die Grundgesetze im Rahmen von illegalen Einwanderern anwenden, dass man das vergleicht mit einer Massenvernichtung des Dritten Reiches und damit natürlich die Gräueltaten des Dritten Reiches dermaßen ich wirklich mal entspannt und reduziert in der Wirkung, dass einem wirklich nur schlecht werden kann. Und wenn ich dann sehe, dass der Bundespräsident dann sagt, die AfD sind Rattenfänger, das ist gefallen. Und ein Drittel der deutschen Bevölkerung, die hat er quasi bezeichnet als Ratten, die sich von den Rattenfängern im Prinzip einlullen lassen. Und das geht zurück auf diesen Rattenfänger von Hameln. Was mir damit einfach nur klar wird, ist, dass hier ein Vokabular angewandt wird, was wir das letzte Mal hatten, als man über die Juden sprach im Dritten Reich und man sprach von Ratten. Und das ist für mich untragbar und ein solcher Präsident muss auf der Stelle zurücktreten. Wo sind wir gelandet? Sorry,
Tja.
ich flippe da aus.
Er flippt aus. Das
Genau.
erinnert mich an Pastewka.
Das ist so.
Ja, das kann ich im Moment nicht gucken, weil ich mit diesem Rekorder nicht umgehen kann. Da musst du wiederkommen, dass ich
Das ist
das.
auch gut so, da weißt du, was du an mir hast. Ich kann einen Videorekorder bedienen.
Vor allem Video, genau.
Naja.
Ja, willkommen in der Vergangenheit.
Ja.
Ich sehe hier gerade eine Eilmeldung, die wir kurz dazwischen schieben. Das hat Alexander Wallasch veröffentlicht, Andreas.
Ja.
Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, wird seit Monaten vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist das mal eine Meldung?
Ja, das ist eine Meldung. Wunderbar. Er weiß ja auch, wie es geht. Also es ist ja wirklich der Wahnsinn. Wir merken es, ich wiederhole mich jetzt, Entschuldigung, aber wir merken einfach, dass die ganze Kontrolle weggeht. Sie haben jetzt nur noch eins, sie haben das Geld und sie haben offenbar eine riesen gekaufte Politikerschaft, die übrigens, das muss man auch noch mal sagen, wenn Herr Scholz die Bürger auffordert, im Prinzip gegen rechts oder gegen die AfD zu sein und dagegen zu demonstrieren. Ich meine, das ist das Absurdeste an sich. Demonstrationen sind eigentlich ein Recht für die Bürger gegen die Regierungen. Wenn jetzt die Regierungen selbst anfängt, ihr eigentliches Spielfeld, das ist ja das Parlament. Die Regierungen haben die Aufgabe, ihre Diskussionen und Argumente und Gegenargumente im Parlament auszutragen. Da können sie gegen die AfD wettern bis zum geht nicht mehr. Da können Fragen gestellt werden. Da gibt es ganz klare Regeln, wie solche Gespräche ablaufen. Aber das wird nicht wahrgenommen, sondern die Panik ist so weit, dass Parlamentarier, die extra einen Zirkusplatz bekommen haben, das passt sogar ganz gut, das Wort, um sich auszutauschen, dass die jetzt zur Demonstration aufrufen des Volkes, was eigentlich nur für das Volk bestimmt ist, gegen die Regierung. Es ist ein solcher Unsinn, das ist ja demokratisch mit nichts mehr erklärbar.
Ja, ich will euch ganz kurz hier vorlesen, was Waller schreibt zu diesem Vorgang. Im August und November letzten Jahres gab es eine Anfrage oder einen Schriftverkehr zwischen Dr. Hans-Georg Maaßen, dessen Anwalt, und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Eine Antwort mit Datum vom 16. Januar 2024, 24 müsste das heißen, hat er sich verschrieben, ging jetzt bei Maaßens Anwälten ein, die Wallasch exklusiv vorliegt. Danach bestätigt der Bundesverfassungsschutz, dass Dr. Maaßen offiziell und mindestens seit Monaten vom Geheimdienst beobachtet wird. Ja, ich habe ja auch schon mit ihm Vorgespräche geführt, dann bin ich da jetzt auch mit drin. Interessant. Auf jeden Fall heißt es hier weiter, Maaßen ist ja bei uns im Kongress und das sind die Vorgänge, über die wir dann natürlich sprechen werden. Das wird wirklich super, super spannend werden, vor allem, weil man ja dann auch Fragen stellen kann, die andere vielleicht nicht stellen. Und hier heißt es, über 20 Seiten hinweg zitiert der Verfassungsschutz Äußerungen von Dr. Maaßen. Hier auch solche aus den wöchentlichen Interviews, unter anderem, die er eben mit dem Wallasch geführt hat. Und der Verfassungsschutz bestätigt, dass eine automatische Suche mit dem Namen des Mandanten, also Maaßen, Dr. Maaßen, in den entsprechenden elektronischen Akten veranlasst wurde. Die entsprechenden Fachabteilungen haben, so erwähnt die Behörde, damit einen erheblichen Arbeitsaufwand.
Also ja gut, da wird die Staatsquote natürlich nochmal erhöht. Das ist das, was da natürlich hintersteht. Das Ganze muss ja wirklich auch finanziert werden. Also die Tatsache, dass da eine Behörde hingesetzt wird, die Mitschnitte analysiert, was Herr Maaßen in irgendwelchen öffentlichen Reden gesagt hat, das ist ja wirklich schon noch kaum zu beschreiben. Ich meine, jeder kann es hören und jeder kann sich seine Meinung dazu machen. Und wenn ich sehe, dass beispielsweise eine Frau Roth gesagt hat, Deutschland, du mieses Stück Scheiße oder Deutschland, halt's Maul, als Fahne über der grünen Parteizentrale. Also spätestens dann sind das alles Verfassungsbrecher, die da aufrufen. Aber dadurch, dass sie es so dumm machen, ist es ja so, dass da kein Verfassungsschutz für nötig ist. Das läuft ja nicht geheim ab. Das ist ja nicht irgendwie diese Rollator-Terroristenszene, die angeblich die Bundesrepublik gerade stürzen wollen. Das ist ja auch dieser Stumpfsinn, der da noch immer so vor sich hin dümpelt, wo dieser Prinz da anfängt, da irgendwelche Dinge da zu regeln. Also es ist schon wirklich, die Hilflosigkeit ist da ganz deutlich zu spüren auf allen Ebenen des Systems. Aber sie haben das Geld und deshalb ist es ernst zu nehmen.
Ja, wie weit man jetzt geht. Wir haben ja über Korrektiv gesprochen, das angebliche Faktenfinder-Portal, das großzügig von Soros, also der Open Society Foundation, unterstützt wird, auch von anderen Geldgebern, kommen wir gleich noch dazu, aber eben auch von Firmen, von Institutionen und voll besetzt ist mit Mainstream-Journalisten. Das sind die einen, die ja, als wir vor einigen Jahren, du erinnerst dich, wir haben damals schon durchgeleuchtet, da kamen Skandale raus, Veruntreuung von Geldern und so weiter. Der Vorstand musste gehen. Ein namhafter Journalist der ARD war das damals. Und der Herr Leindecker, der ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, der war auch in schwere Kritik geraten, weil man konnte beobachten, bei Geld scheinen viele Leute einfach schwach zu werden. Wenn da Kohle kommt, ja, dann guckt man schon mal über die moralischen Grenzen hinaus. Und jetzt gibt es ein neues Portal, das geht in dieselbe Richtung. Allerdings ist da die Finanzierung klar, denn es gehört zur ARD. Es ist ein Projekt des SWR und dieses Projekt heißt Vollbild. Also die Redaktion heißt Vollbild und die veröffentlichen zur besten Sendezeit 2015 in der ARD unter anderem Dokumentationen und es wird so erklärt, die wollen also den Kampf gegen Fake News aufnehmen. Mit Vollbild heißt es in einer Erklärung, schließen wir nun die Lücke zwischen Funk und Fernsehen. Das sagt der Redaktionsleiter, der heißt mit Nachnamen Reinhard. Den Vornamen habe ich vorsichtshalber gar nicht mitkopiert. Der hat den Neustart als Gegengewicht zu Desinformation, Propaganda, PR-Botschaften und Fake News bezeichnet. Und es geht, sagt er, in jeder Folge um eine Aussage, eine Behauptung oder ein Versprechen aus Politik, Gesellschaft und Unternehmen. Wir fragen, ist es wirklich so? Und ein Glanzstück dieser Redaktion, das haben wir heute eingestellt, das ist gerade auch von denen veröffentlicht worden, das heißt Überschrift, wie weit gehen radikale Impfgegner? Und als Erklärung heißt es, die Corona-Pandemie ist vorbei, doch die Wut einiger über Politik, Medien und Wissenschaft ist geblieben. Radikale Impfgegner wollen Rache für die angeblichen Morde an der Bevölkerung durch die Corona-Impfung. Einige rufen zu Gewalt gegen Politiker auf und säen Hass im Internet. So, und ich habe den großen Fehler gemacht, in diese Dokumentation auf nüchternen Magen hineinzugucken. Und ich hatte noch keinen Kaffee, der wäre mir nämlich sonst hochgekommen. Wir haben euch das eingestellt. Bitte schaut es euch an. Gebt in die Lupe oben ein, wie weit gehen radikale Impfgegner? Und dann habt ihr es, aber schaut es euch in einem entspannten Moment an, wo ihr wisst, dass ihr nicht sofort aufbraust und euch ärgert. Andreas, es ist eine Diffamierungskampagne auch gegen bekannte Corona-Maßnahmen-Kritiker, die bei uns im Kanal auch mit abgebildet wurden. Und die Art und Weise, wie die Bildsprache eingesetzt wird, also mit SEK-Beamten, die nur bei einer Erklärung willkürlich eingeblendet werden, mit der Geschichte gar nichts zu tun haben, aber die Maschinengewehre in der Hand haben und man denkt, das sind die Corona-Kritiker, die da jetzt auf andere arme Opfer schießen. Es muss die Verzweiflung wirklich groß sein.
Das ist das Entscheidende. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn das System in Schwierigkeiten kommt durch Informationskenntnisse, die die Masse langsam erreicht, wir dürfen nicht vergessen, während wir hier reden, sind weiter die Bauern unterwegs, sind weiter viele Leute unterwegs, auch wenn die großen Medien davon nicht berichten. Jeder kennt in irgendeinem Ort jemanden, der mittlerweile auch auf dieser Schiene ist. Und wenn jetzt solche Berichte laufen einer neuen Propagandaabteilung. Nichts anderes ist das. Das heißt, das öffentliche Rechtliche bekommt eine weitere Propagandaabteilung. Früher haben sie sie Faktenchecker genannt und jetzt sind es eben halt die Faktenchecker der Faktenchecker. Irgendwann gibt es die Faktenchecker der Faktenchecker der Faktenchecker. Und unterm Strich gesehen wird damit immer nur in einem Prinzip eine Potenz erhoben, das Ganze, um damit das zu sagen, so ist es. Aber gucken wir uns das doch an. Wenn Sie schreiben, dass beispielsweise die Menschen wütend sind, die sind sich einig über die unglaublichen Missetaten von Politik, Medien und Wissenschaft. Auch diejenigen, die bisher nicht drüber nachgedacht haben, die werden jetzt mit diesen Vokabeln bedient. Das heißt, das System ist so angeschlagen, dass es mit dem Verschweigen nicht mehr geht. Sie müssen es jetzt überziehen. Und durch diese Überziehung werden es noch mehr erfahren als vorher. Und das ist die gute Nachricht, trotz des gesamten Geldes und der wirklich brisanten Situation. Sie können nicht mehr als aus allen Rohren zu schießen, und das machen sie die ganze Zeit schon.
Ich frage mich halt nur, Andreas, du hast es vorhin schon mal gesagt, die haben das Geld. Wir kommen nämlich jetzt gleich zu einem Artikel, wo dargestellt wird, wer das Geld gibt für, und zwar weltweite sogenannte Fake News Faktenchecker. Und wenn man sich diese Macht anschaut, die sich inzwischen aufgebaut hat, dann fragt man sich ja, wer wird gewinnen. Wenn man sich also jetzt die Millionen Menschen ansieht, die in Deutschland gegen rechts auf die Straße gegangen sind, dann in Interviews befragt wurden, warum eigentlich und was der Grund ist, und sie gar nicht wussten, warum eigentlich, also viele jedenfalls nicht, dann fragt man sich, werden die Menschen das überhaupt begreifen, dass sie vielerorts und sehr häufig belogen und betrogen werden in dieser Art der Berichterstattung?
Ich glaube, Sie werden es begreifen, weil es heißt, es ist eine Demonstration gegen rechts. In Wirklichkeit ist es ja eine Demonstration für die Asylpolitik, wie wir ganz am Anfang heute hatten, dass da Hunderttausende von Menschen sich widerrechtlich aufhalten in einem Land, was viel Geld kostet und so weiter. Man muss sich das einfach mal vorstellen, dass jemand in mein privates Haus eindringt und ich habe jetzt alle Rechte auf meiner Seite und die Polizei ist nicht bereit, diese Menschen aus meinem Haus zu entfernen, obwohl sie alle Möglichkeiten hätten, in ihrem eigenen Zuhause leben zu können. Vielleicht ist es nicht so schön eingerichtet, aber sie hätten die Möglichkeit, dort auch so zu leben. Und das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und wenn diese Menschen, wir hatten gerade gestern oder vorgestern von diesem kleinen Dorf gesprochen, die im Prinzip mit, ich weiß nicht was, 600 Leuten oder was haben die gelebt, und da sollten eben halt fast die über die Hälfte oder zwei Drittel, über zwei Drittel sogar, Asylanten mit dazu gebracht werden, womit man die Einwanderer meint, aus anderen Kulturkreisen, die untereinander ja auch nicht miteinander klarkommen. Die werden ja auch als Munition missbraucht für diesen Weltkrieg, der hier gerade läuft, in meinen Augen. Und spätestens dann werden die Leute feststellen, sie gehen gar nicht gegen rechts auf die Straße, sondern sie sind einer Fake News aufgesessen, dass sie glauben, sie gehen gegen rechts auf die Straße, aber in Wirklichkeit gehen sie gegen die oder für die Asylpolitik von Herrn Scholz auf die Straße. So einfach ist das.
Ja, Mensch, wenn man dir mal eine gute Sendezeit bei ARD oder ZDF geben würde, wo du sowas mal mitteilen könntest, das wär's, ne? Dann mal so ein Podcast hier, einfach an bester Sendezeit, 20:15 Uhr, dann gerne auch mit Bild, also mit einem Bild von uns oder mit als Video, das wäre mal eine Möglichkeit, einen anderen Tenor in die ganze Berichterstattung zu bringen. Wann wird dieser Moment kommen, Andreas?
Ja, wir haben die Problematik, dass wir ja eine Pressefreiheit haben. Die haben wir. ARD und große Gesellschaften wie Springer oder Augstein, die haben schon die Freiheit, alles zu veröffentlichen, was sie wollen. Das ist die sogenannte Pressefreiheit. Was wir ja auch in dem Plan B immer wieder fordern, ist eine freie Presse. Und das ist ein Unterschied zur Pressefreiheit. Und wenn dann irgendwann tatsächlich eine Presse so frei ist, dass sie zum Beispiel nicht mehr abhängig ist von Finanziers zum Beispiel, wie zum Beispiel große Illustrierten wie der Spiegel, der von Bill Gates finanziert wird, oder beispielsweise ARD und ZDF, die die Politiker brauchen, weil sie für die gesetzlichen Rahmenbedingungen sorgen, damit diese Zwangsgebühren auch wirklich aufrechterhalten werden. Das sind ja keine freiheitlichen Presseorgane, die daraus resultieren, sondern immer abhängige. Und diese freie Presse, die würde dazu führen, dass man dann über einen bestimmten Algorithmus jeden zu Wort kommen lassen. Ich möchte, dass die Grünen auch eine Tagesschau komplett einfach mal gestalten dürfen. Ich möchte aber auch gern, dass wir mal eine solche Tagesschau gestalten dürfen. Also, das heißt, ich bin ja dafür, so wie wir auch auf unserer Seite teilweise auch wirklich kommentarlos, was schwer ist, Artikel vom Mainstream veröffentlichen, damit die Leute auch wissen, was der Mainstream veröffentlicht. Das ist ja wichtig. Während wir totgeschwiegen werden und wenn über uns etwas gebracht wird, reine Hass und Hetze und das Interessante immer mit der Überschrift, dass angeblich die misshandelten Gegner eigentlich Hass und Hetze bringen. Also eine völlige Verdrehung der Tatsache ins Gegenteil.
Du hast gerade gesagt, du hättest nichts dagegen, wenn die Grünen mal eine Tagesschau-Sendung
Ja, sie machen es, ich
gestalten
weiß.
können. Also ich sag mal, zumindest erscheint es so. Ich kann es ja jetzt nicht behaupten, aber der Eindruck entsteht doch. Andreas, wir kommen jetzt mal zu den Geldgebern dieses Mediensystems, das eben sich nicht nur auf Korrektiv bezieht und wo auch die Mainstream-Medien und die Vertreter da ordentlich mitmischen und Hand in Hand und Skandale generieren, wie zum Beispiel diese sogenannte Wannsee-Konferenz. Wir haben es heute veröffentlicht, wie oft, es gab ja den Vorwurf von Korrektiv, es sei der Begriff in diesem Geheimtreffen der Deportation gefallen. Und inzwischen haben freie Faktenchecker widerlegt, dass das der Fall gewesen ist. Und Korrektiv hat auf dem Portal, auf dem eigenen Portal, diesen Satz mehrmals geändert und musste sozusagen zurückfahren und konnte eben die ursprüngliche Aussage, konnten die so nicht stehen lassen, weil eben diese Aussage so nicht gestimmt hat. Und deswegen wird das jetzt einfach, ich habe das mal ganz kurz hier aufgerufen. Das hat Rabbit Research hier aufgearbeitet. Also, da heißt es in dem ersten Post von Korrektiv, der Angriff der AfD auf unsere Demokratie begann nicht erst mit dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023. Die Pläne zur Deportation Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund markieren nur für jeden sichtbar den offenen Rechtsextremismus der Faschisten in der AfD. Das war der erste Post. Dann ist es verändert worden, kam wieder der erste Satz, der Angriff der AfD auf unsere Demokratie begann nicht erst mit dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023. Und da, wo jetzt vorher stand, die Pläne zur Deportation, da steht jetzt, die Pläne zur Vertreibung Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund markieren und so weiter. Und der dritte Post, man hatte es wieder verändert, da hieß es dann, die Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland.
Ja, also wir sehen im Prinzip, Tür und Tor ist offen. Korrektiv ist eine linksextreme Organisation mit irgendwie um 30-jährigen Ideologen, die da sitzen und vermeintlich objektiv sein wollen. Ich nehme denen das sogar ab. Wir dürfen nicht vergessen, diese jungen Leute, die dort sitzen. Ich habe diese Frau, diese Vertreterin gesehen, irgendeine Redakteurin mit diesen blonden Haaren, ich habe ihren Namen nicht, die ganz klar in die Kamera gelogen hat und hat gesagt, ja, das wäre nie gefallen, das hätte man auch nie von Korrektiv her gesagt. Das heißt also, sie sind im Prinzip auch gar nicht mehr Herr ihrer Sinne oder sie sind eben halt wirklich so dreist und so auch moralisch verkommen. Das ist ja eine moralische Verkommenheit, wenn man tatsächlich den Menschen über eine Kamera so ins Gesicht lügt, wie es diese führende Frau von Korrektiv gemacht hat. Das ist eine moralische Verkommenheit. Oder sie ist komplett dumm. In beiden Fällen schneidet der Laden eben nicht besonders gut ab. Aber die Wortwahl, die man nutzt, ist dermaßen hochgezogen, dass ihnen nichts mehr einfällt. Das erinnert mich wie so ein kleines Kind, was sagt alles Mist, blöde, scheiß, blöde, alles so. Also man kotzt einfach irgendwie nur noch ab und ihnen fehlt dann auch letztendlich die Argumentation und das Vokabular, weil die dummen Ratten, wie es eben halt unser Bundespräsident Herr Steinmeier sagt, wenn er die AfD-Wähler bezeichnet und die AfD als Rattenfänger, die sind offenbar nicht von ihrer Absicht abzubringen, eben halt sich für ihre Belange einzusetzen. Denn es wird von einem Angriff gegen die Demokratie gesprochen. Wo hat der denn stattgefunden, wenn man ein Gespräch führt über beispielsweise einen Verfassungsbruch, wie es übrigens in der Bundesregierung wohl gang und gäblich ist, selbst beim normalen Haushalt, oder eben halt auch bei der Einwanderungspolitik. Und wenn man diese Dinge diskutiert Und selbst wenn man sogar irgendwelche Modelle entwerfen würde, die ja so nicht stattgefunden haben, wie man sagt, also ganz ehrlich jetzt, wo ist denn das ein Angriff gegen die Demokratie? Ist das ein Diskussionsverbot? Wo ist denn die? Ich sehe keinen Angriff.
Ja, ich möchte euch mal sagen, was Korrektiv auf der eigenen Webseite schreibt, nämlich für was sie stehen. Und da steht unter anderem der Punkt für unabhängigen Journalismus. Und da heißt es, wir recherchieren frei von politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Unsere Reporterinnen und Reporter orientieren sich am Gemeinwohl. Dabei arbeiten wir transparent und nachvollziehbar. Unsere Themen und Tätigkeiten wählen wir selbst. Korrektiv wird getragen durch private Spenderinnen und Spender sowie Zuwendungen von Stiftungen und Institutionen. So ist der Journalismus nicht von Quoten, Werbung oder politischen Einschneidern getrieben, sondern von Bürgerinnen und Bürgern. Gefällt dir das?
Ja, weil Stiftungen sind ja auch alle objektiv, das ist kein Thema, und große Organisationen, ohne zu beschreiben, wer sie eigentlich sind. Und das ist ja das Entscheidende eigentlich. Wir haben ja eine spannende Situation, die gerade unsere ältere Generation schwer fassen kann. Die Linken waren eigentlich immer die Mittellosen und die Rechten, das waren die großen Konzernbosse, die in Riesengeldern durch die Gegend gelaufen sind, hatten ihre Chauffeure und saßen mit einer Zigarre hinten in einer Luxuslimousine. Das waren so die alten Bilder. Das hat sich mittlerweile komplett umgekehrt. Der Knoten im Kopf ist schwer für ältere Leute, wie wir sind ja älter, das wieder aufzudröseln, weil die Linksextremisten, Sozialisten sitzen heute im Großkapital und die Konservativen, das sind nämlich keine Rechten, die an alten, bewährten Strukturen und Kulturwerten eben festhalten wollen. Rechts ist ja konservativ. Konservieren heißt nicht irgendwas konservieren, sondern das, was sich bewährt hat. Und das ist eben halt eine völlige Verdrehung der Situation.
Räuspern hilft, ne? Oder? Weil ich
Ja,
kann dir.
hilft. Du kannst mir kein Zeichen mehr geben, ich
Ich
weiß. Ich freue mich richtig. Ich habe es gehört, dass du geräuspert hast. Ich muss jetzt aufhören, ja. Ich sage jetzt mal kurz nichts. Ich warte
Ihr
jetzt.
könnt euch nicht vorstellen, das ist wirklich nicht so einfach. Es ist grundsätzlich nicht einfach, Herrn Popp einzufangen, wenn er mal Gas gegeben hat. Aber jetzt ist es noch schwerer geworden. Aber wir bekommen das hin. Also Andreas, es ist halt so, wenn ich mehrmals hintereinander räuspere und du nicht aufhörst, dann hören die Leute es ja auch. Aber die sagen dann wieder, das war doch so interessant, was der gesagt hat. Das Problem ist, dass wir die Themen dann nicht alle durchbekommen. Ich fange jetzt hier endlich an, über das Netzwerk zu sprechen von reichen Leuten, von Milliardären, die sich immer auch als Philanthropen ausgeben und die inzwischen auf der ganzen Welt bestimmen, was in den Medien berichtet wird. Und da gibt es den eBay-Chef, der ist auch der Gründer von eBay gewesen, Pierre Omidyar. Das ist der größte private Geldgeber von Korrektiv. Und weltweit finanziert er ein Netz von Faktenchecks, die angeblich die Demokratie verteidigen, im Effekt aber eine Regulierung der Meinungsfreiheit im Netz herbeiführen. Und wie viel hat er Korrektiv gestiftet bislang? Also 1,75 Millionen Dollar von 2018 bis 2020. Die Stiftung heißt Luminate oder Luminate. Luminate würde ich mal sagen. Und diese Zahlen gehen aus dem Zahlungsregister hervor. Luminate gibt als Verwendungszweck an, um Korrektiv zu unterstützen, eine gemeinnützige Organisation in Deutschland, die Ungerechtigkeiten und Machtmissbrauch untersucht und Bildungsprogramme zu Journalismus und Medienkompetenz unterhält. Andreas, wenn da auch noch Bildungsprogramme für Journalisten angeboten werden und also die Nachwuchsjournalisten von Korrektiv ausgebildet werden und das Ganze von diesen riesigen Geldgebern unterstützt werden wird, das kann man eigentlich doch gar nicht mehr durchstechen.
Naja, also wenn wir sehen, dass die Stiftung schon Luminate heißt, also quasi die Erleuchteten, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass sie sich über das normale Volk erheben und damit auch gar nicht mehr diese objektive Repräsentation oder Präsentation überhaupt im Visier haben, sondern eine Art Lehramt sehen, das Volk entsprechend zu führen in die Richtung, für die man es richtig hält. Das heißt also Abschaffung der Demokratie.
Ja, und man kann ja auch gut beobachten, wenn man sich die Veröffentlichungen von Korrektiv anschaut, dann ist Korrektiv kaum als regierungskritisches Portal aufgefallen. Also man findet weder Kritik an der Großen Koalition noch an der Ampelkoalition. Und Tichys Einblick hat hier einen hervorragenden Artikel wieder veröffentlicht. Marco Gallina ist der Autor. Er sagt, vielmehr hat Korrektiv es sich zum Ziel gemacht, Behauptungen in den sozialen Medien zu widerlegen, aber nicht etwa die Regierungsarbeit kritisch zu hinterfragen. So fertigte das Portal eine Liste von Behauptungen, zum Beispiel zur Bundestagswahl 2021, an, fragte jedoch nicht kritisch nach, ob möglicherweise in Berlin bei der Wahl etwas falsch gelaufen sein könnte. Und auch in der Corona-Zeit ging es vornehmlich darum, Behauptungen zu widerlegen und nicht etwa das Handeln der Regierung in Frage zu stellen.
Ja, also Korrektiv hat ja damit aus der Hand von Luminaten so viel Geld erhalten wie von keinem anderen Einzelspender in den Jahren 20 bis 23. Aber was auch wichtig ist an der Stelle, ist eben, dass Korrektiv nicht das einzige von der Luminat Group mitfinanzierte deutsche Projekt ist. Auch die Stiftung Neue Verantwortung, SNV heißen die, erhielt reichlich Unterstützung. Das sind mal eben so rund 3 Millionen US-Dollar. Und die Denkfabrik SNV, die setzt sich nach eigenen Angaben für mehr digitale Grundrechte ein. Das ist auch immer der ganz interessante Begriff digital und KI. Also etwa mehr Kontrolle für den Bundesnachrichtendienst. Das sind ja auch ganz wichtige Dinge, wie wir sehen, wie der Bundesverfassungsschutz eben halt einen ganz normalen Parteichef jetzt kontrolliert, der öffentlich Reden hält. Also es geht um die totale Kontrolle, um die eigene Ideologie, also den eigenen Totalitarismus, den man aufbaut und der jetzt gefährdet wird, um den eben halt wieder in die Linie zu bringen.
Ja, und diese SNV, die ist ja auch bekannt dafür, sogenannte Fake News aufzudecken. Zum Beispiel haben die in einem Beitrag, das wird hier als Beispiel genannt, beim Wahlkampf 2017 offiziell festgestellt, Fake News. So wie sich das Phänomen in Deutschland empirisch darstellt, werden vor allem von Rechten, RechtspopulistInnen, so steht es hier, da muss man so einen Schnalzer machen, und Rechtsextremen verbreitet. Und das Ganze, diese SNV, die ähnelt in der Stoßrichtung Korrektiv, diesem Modell. Aber die SNV-Leute, die gehen noch einen Schritt weiter, heißt es hier. Da gibt es ja den Digital Services Act der Europäischen Union, nachdem jetzt da auch wirklich umfangreiche Kontrollen stattfinden, Säuberungsaktionen, falls sogenannte rechte Fake News irgendwo veröffentlicht werden. Und während dieser Digital Services Act bei den Verteidigern von Grundrechten im Digitalbereich die Alarmglocken klingen lässt, da schreibt die SNV, sagt zum Beispiel, dass ja, mögliche Stärken und Schwächen aufgezeigt werden und die Bedeutung einer starken, unabhängigen Aufsicht unterstrichen wird. Und die arbeiten ja auch eng mit Bell Tower, Amadeo-Antonio-Stiftung. Das sind ja die linken Drahtzieher, die all das natürlich auch unterstützen. Und nach denen ist nicht etwa die Aufsicht durch den Staat die Bedrohung, sondern jene Plattformen, die Hate Speech und Diskriminierung betreiben. Das staatlich kontrollierte und regulierte Netz als Ziel sozusagen der digitalen Avantgarde, könnte man sagen.
Ja, also man kann natürlich wirklich schon erkennen auch, dass diejenigen, die die ganze Zeit mit Fake News, die sie selber offenbar gar nicht erkannten, wenn man in Ideologien gefangen ist, erkennt man irgendwann gar nicht mehr die einseitige Abrichtung, der man dann unterliegt. Und jetzt kommen plötzlich andere und bringen jetzt einen neuen Wind rein, weil sie mit einem anderen Weitwinkel die Argumentation nochmal neu beleuchten. Und das wird sofort als Fake News empfangen und empfunden, weil man selbst schon in dieser Schiene, in diesem, man guckt quasi durch einen Strohhalm. Jeder kann sich einen Strohhalm noch erinnern, wie das war. Heute darf man die, glaube ich, nicht mehr haben. Aus Umweltschutzgründen zu viel CO2 bin ich auch ganz, ganz dagegen. Also man guckt dann durch diesen Strohhalm durch und wenn man dann am Ende dieses kleine Lichtlein sieht, da was dann sieht und man sagt, okay, das ist die gesamte Welt, dann ist man irgendwann so eingeschränkt und jetzt kommen irgendwelche objektiven Medien und nehmen den Strohhalm weg und plötzlich nehmen die das gesamte Panorama wahr und sind geschockt und dieser erste Impuls, dieser Affekt ist Fake News, das kann nicht sein. Das sieht man hier ganz deutlich, wie das läuft.
Also es scheinen wirklich weltweite Bestrebungen zu sein, denn es gibt noch eine dritte Organisation, die die Luminate Group unterstützt. Die haben ein ähnliches Profil. Das ist die Open Knowledge Foundation Germany. An die gingen 1,3 Millionen Dollar. Und das bekannteste Kind dieses Projektes ist Frag den Staat. Das kennt ihr ja auch alle, wo also Dinge dann erklärt werden im natürlich politisch korrekten Raum. Korrektiv, deutsches Projekt. Weniger bekannt sind internationale Vergleiche. Da gibt es den Afrika-Check. Allein die Wortkombination erinnert an die Faktenchecker, die berüchtigten. Da sind über 2,2 Millionen Dollar hingegangen und das Projekt ist in Südafrika beheimatet. Dann gibt es in Südamerika Ableger Checkwado, die eben auch sich als Faktenchecker bezeichnen. Und dann gibt es Unterstützung von Luminate für Global Disinformation Index. Das ist eine Denkfabrik aus London. Die hat einen Index von Webseiten nach ihrer Glaubwürdigkeit erstellt. Und da heißt es, man versucht, Desinformation zu entfinanzieren, indem er die Neigung von Online-Nachrichtenagenturen zur Produktion von Desinformation bewertet und Online-Werbetreibende berät. Im Prinzip heißt das, diese Leute konzentrieren sich darauf, Andreas, zu entmonetarisieren, beispielsweise wahrscheinlich auch wie bei YouTube.
Das Entscheidende ist erstmal, dass es sich hier im Prinzip um eine Richtung handelt, wie ein, das erinnert mich sehr stark an einen Kolonialismus, der dahinter steht, wenn es gerade im internationalen Bereich gemacht wird. Man hat gerade in Afrika über 100 Jahre jetzt über Kolonialismus Erfahrungen gemacht, wie der sogenannte Wertewesten mit ihrer regelbasierten Ordnung diese Drittländer sogenannten, die man hat das ja selber eingeteilt von diesen ersten Ländern, erstes, zweites, drittes Land. Und jetzt ist es irgendwann so, dass die Menschen wach werden und die nehmen alle jetzt den Strohhalm weg von dem Auge. Und nun ist das System ganz besonders groß dran und versucht genau mit diesen Kolonialbestrebungen, so sehe ich das, kolonialistischen Bestrebungen, das westliche Weltbild der Narrative, der Politik und der Milliardäre, die ja jetzt alle links sind, wieder aufzubauen. Und das sind für mich schon ganz üble Muster, die mir da innerlich aufkommen.
Ich will euch noch ein paar Informationen dazu geben, damit ihr die Ausmaße seht. Da gehe ich ein bisschen weiter in diesem Artikel runter. Und da heißt es, dieser Milliardär Pierre Omidyar, der hat sich bereits vor Jahren von eBay in Richtung Stiftungswesen umorientiert. Laut Forbes soll er ein Vermögen von 6,4 Milliarden Dollar besitzen. Diesen Wandel hat 2013 die damalige Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, die Frau heißt Samantha Power, gelobt. Sie ist ehemalige Journalistin des Time Magazine, also voll politisch korrekt, und hat ihn in eine Reihe gestellt mit George Soros und anderen Milliardärsphilanthropen. Wörtlich, durch sein Beispiel hat George Soros definiert, was es bedeutet, ein moderner Philanthrop zu sein, ein Macher zu sein. Und er hat den Weg für Bill Gates, Melinda Gates, Warren Buffett, Pam und Pierre Omidyar und andere geebnet. Aber George war der Erste, Andreas. Der hat also dieses philanthropische Stiftungskonzept eingeführt und die Macht übernommen.
Also man muss ja wissen, diese Namensnennungen, die kommen ja nicht von ungefähr, denn der Omidyar, der spendet wie Bill Gates ja auch und Warren Buffett an The Giving Pledge. Das ist ja auch eine Organisation und neben Luminate ist auch der Democracy Fund eine Schöpfung von Omidyar. Das ist auch ganz wichtig. Schon im Wahlkampf von Donald Trump 2016, da gab dieser Fonds ja bereits Geld an Trump-kritische Kräfte. Also es ist ein ganz klarer Eingriff des Kapitals in politische Maßnahmen. Eigentlich sollen das ja demokratische Maßnahmen sein. Und eine weitere Organisation ist der Omidyar Network Fund. Und diese ist bekannt, eher an linke Einrichtungen Geld zu vergeben. Also es ist alles ganz offen. Ich frage mich, wie man es geschafft hat, dass man sich dem Begriff Philanthropen geben konnte. Das kann ja nur medial auch mit viel Geld erkauft worden sein, obwohl es einfache Oligarchengehabe sind.
Ja, das kann man auch gar nicht oft genug betonen und wir sollten es auch immer wieder tun.
Ja.
Und dazu passt jetzt auch die nächste Meldung, nämlich die kommt von Apollo News, dass sozusagen die gesamte Medienlandschaft des Mainstreams mit wenigen Ausnahmen diese seit Tagen und Wochen stattfindenden Bauernproteste mehr oder weniger ignoriert, obwohl die schon den Hamburger Hafen lahmgelegt haben, die Stuttgarter Autobahn lahmgelegt haben. Zigtausende Traktoren sind in Deutschland unterwegs. Sie haben für erhebliche Verzögerungen, Blockaden und so weiter, wobei die natürlich sehr viel zahmer sind, als es in Frankreich der Fall ist, wo die echt zur Sache gehen. In Deutschland sind die Bauern ja wirklich gut erzogene Menschen, die dann die Rettungsgassen freilassen für Fahrzeuge, das tun die anderen nicht oder meistens nicht, die dann sogar Kaffee trinken und Kaffee reichen und einfach friedlich da sind, Andreas, und die Medien nehmen sie nicht ernst.
Ja, das ist natürlich die Situation. Und das ist das Gute aber auch wieder an der Situation, weil diese Bauernproteste, das sind ja die Urheber dieser großen Protestaktionen, aber auch die vielen folgenden Protestaktionen, die laufen und ich glaube auch weiter laufen werden, die sind natürlich beim Volk schon bekannt, denn man kann nicht so ignorant sein, diese Dinge nicht wahrnehmen zu wollen. Das geht irgendwann nicht mehr. Spätestens, wenn man ständig im Stau steht, merkt man, dass da was nicht läuft oder die Regale in den Läden einfach leer sind. Und aus diesem Grunde merken die natürlich auch, Moment mal, hier bei uns, da brennt richtig die Hütte. Ich bin ja eigentlich ein Mainstreamer. Man sagt ja nicht, man ist Mainstreamer, man hält sich ja immer für besonders schlau und intelligent und kritisch und auch vor allem objektiv. Aber genau das ist der Punkt. Und man merkt, die Medien berichten nicht drüber. Und auch das machen diese Mitläufer, macht sie auch nachdenklich und sagt, warum berichten die denn nicht darüber? Und das heißt, sie kriegen das Ding trotzdem nicht mehr eingefangen. Ich bin immer noch guter Dinge.
Wir überspringen mal jetzt eine Meldung und kommen direkt zu noch einem Thema, Andreas, das zeigt, auf welcher Stufe Deutschland in der Eurozone sich derzeit befindet. Und das sieht gar nicht sehr erfreulich aus. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schenken uns die Überschrift: Eurozone stagniert, Deutschland wird nach unten durchgereicht. Und da heißt es, dass Italien und Spanien die Eurozone trotz der Krise ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland vor der Rezession bewahrt hat. Also so weit sind wir jetzt schon. Das Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion stagnierte von Oktober bis Dezember letztes Jahr im Vergleich zum Vorquartal. Das sagt das Statistikamt Eurostat. Und im Sommer war die Wirtschaft noch geschrumpft, und zwar um 0,1%. Wenn die Talfahrt im Schlussquartal angehalten hätte, wäre es zu einer sogenannten technischen Rezession gekommen. Und wer hat das Wachstum verhindert? Das wird hier ganz klar gesagt. Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, schrumpfte am Jahresende um 0,3%, weil in Bauten und Ausbauten Ausrüstungen wie Maschinen deutlich weniger investiert wurde. Nur Irland schnitt nach den bisher vorliegenden Daten der Mitgliedstaaten noch schlechter ab, während andere große Euro-Länder weit besser sich gehalten haben. In Frankreich hat die Wirtschaft stagniert, während Italien ein Wachstum von 0,2% und Spanien sogar von 0,6% schaffte. Andreas, wenn es jetzt schon heißt, dass die Iberische Halbinsel das europäische Powerhouse sein soll, was ist da passiert?
Also was wir jetzt sehen, ist die Offenbarung darüber, warum man den Euro überhaupt eingeführt hat. Die Euro-Einführung war ja eine Einführung einer einheitlichen Währungen für völlig unterschiedliche Wirtschaftskräfte. Und unterschiedliche Wirtschaftskräfte muss man ungefähr vergleichen wie unterschiedliche Figuren bei einem Menschen mit unterschiedlichen Größen und Körpergewichten. Und die haben jetzt alle keinen Maßanzug bekommen, sondern einen Standardanzug bekommen. Das heißt, jeder bekam denselben Anzug. Ganz kleine Länder, die fielen raus, weil die saßen da drin wie im Zweimannzelt, und andere, da passte das Ding noch nicht mal über den Ärmel zu ziehen. Das bedeutete, dass hier jetzt plötzlich rauskommt, dass diese einheitliche Währung ja die ganze Zeit dazu führte, dass die sogenannten Südländer, die Schwachen waren, und es gab noch vor wenigen Jahren Forderungen von großen Ökonomen, die gesagt haben, wir brauchen einen Nord- und einen Südeuro. Und das ist mittlerweile komplett vom Tisch. Nachdem jetzt der Wirtschaftskrieg gegen Deutschland eröffnet wurde, der läuft ja nun schon seit ein paar Jahren, inklusive Corona, wir sehen ja in etwa, wann der begonnen hat, sichtbar, der läuft schon länger. Und jetzt sehen wir natürlich, dass jetzt die schwachen Euro-Staaten mittlerweile nicht stärker geworden sind, sondern immer noch so schwach. Aber wenn Deutschland natürlich durch den Boden durchbricht, dann werden sie natürlich irgendwann noch schlechter dastehen. Und das zeigt eigentlich die gesamte Misere der europäischen Wirtschaftsgesamtkraft, die hier deutlich beschrieben wird. Das heißt, Deutschland gerät, wenn das nicht gebremst wird, dieser Irrsinn, in eine Armut, die Europa das letzte Mal zu Zeiten von Cholera erlebt hatte.
Uiuiuiui. Also
ja, es ist doch die Wahrheit. Entschuldige bitte. Ich kann das einfach nicht anders sagen. Es ist ja irre, was hier abläuft. Irre.
Also ich habe noch zwei Zitate zum Ende dieses Artikels. Der ING-Chef-Volkswirt Carsten Breschke, der sagt, es sehe derzeit so aus, als ob die deutsche Wirtschaft den Dämmerzustand zwischen Rezession und Stagnation nicht so schnell verlassen werde. Im Gesamtjahr 2023 gab das deutsche BIP um 0,3% nach. Das gewerkschaftsnahe IMK-Institut rechnet mit einem erneuten Minus in dieser Höhe für das laufende Jahr. Und der wissenschaftliche Direktor Sebastian Dullin sagt, es ist überhaupt keine Trendwende in Sicht. Das heißt, Andreas, wenn diese Prozesse jetzt noch weiterlaufen, dann wird natürlich auch Deutschland das Schmähland Europas werden.
Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Als der Euro eingeführt wurde, damit wird das nochmal klar, gab es ganz bestimmte Kriterien. Die Staatsverschuldung durfte nicht über 60% des Bruttoinlandsproduktes sein und die Neuverschuldung durfte maximal 3% im Jahr betragen. Wie kommt man auf diese Zahlen? Man ging Anfang der Jahrtausendwende davon aus, dass das Wirtschaftswachstum insgesamt im Durchschnitt in Europa um die 5% pro Jahr beträgt. Eine absurde Zahl, aber damit hat man gerechnet. Daran erkennt man, was hier für Fehler schon gemacht wurden vom Handwerk her. Denn 5% Wirtschaftswachstum, wenn man dem entgegenstellt beispielsweise 3% Neuverschuldung, 3 sind nämlich 60% von 5, dann würde man bei einer Neuverschuldung von 3% die 60-prozentige Quote halten, die vorher schon da war, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaft um 5% pro Jahr im Durchschnitt in Europa wächst. Stattdessen spricht man ja schon von großen Erfolgen, wenn sie um 0,8% steigt und dadurch natürlich eine Neuverschuldung ja nicht dann 60%, sondern 100 oder 200% nachher ausmacht, dieser eigentlichen Vorgaben, die man damals gemacht hatte. Und das führt natürlich dann auch zu einem Zusammenbruch der Währung, zu einer hohen Inflationsrate. Das wird irgendwann kommen. Und das ist der Grund, warum die Sachen alle so teuer werden. Das heißt, diese volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, die werden aus meiner Sicht viel zu wenig mal argumentiert. Denn da liegen unheimlich viele Hintergründe.
Ja, danke schön für diese Einschätzung. Und ich könnte mir eben auch noch vorstellen, Andreas, dass wenn diese Entwicklung so weitergeht, dass das natürlich irgendwann einen Schuldigen generiert in
Ja.
Europa. Also nicht nur das Ausland hackt ja auf Deutschland rum und hat längst, ich hätte diesen Artikel vorhin noch machen wollen, aber das schaffen wir nicht. Da heißt es in der Times, in der britischen Times als Überschrift, wer auf Deutschland blickt, sieht einen Unfall in Zeitlupe. Das heißt, all die ja, natürlich Missstände durch die Ampelregierung, die sich jetzt hier ergeben haben, und die wir hier alle beklagen und worunter die Bürger leiden, die sind natürlich in der ganzen Welt inzwischen auch bekannt. Ich frage mich, was macht das mit dem Image von Deutschland?
Ja, mit der Zeitlupe, das ist eigentlich ein genau richtiges Bild. Und dieser Zeitlupencrash, den wir haben, der läuft ja schon seit Mitte der 1980er Jahre. Man hat es nur nicht gemerkt, weil dieser Crash mit dem Aufprall immer mehr auch letztendlich das Fahrzeugwirtschaft, wenn wir es als Fahrzeug mal sehen, aufstaut. Das heißt, wenn ein Auto gegen die Wand fährt in Zeitlupe, dann kommt als erstes die Stoßstange nur an die Wand, dann kommt der Kühlergrill an die Wand und dann kommt die eigentliche Wucht des Schubes und deformiert das Fahrzeug von vorne nach hinten durch, wie ein Berg türmt sich das an der Mauer auf. Und genau in diesem Prozess sind wir jetzt. Am Anfang durch die Zeitlupe haben wir das nicht so wahrgenommen. In Wirklichkeit ist das natürlich ein sehr schneller Vorgang, wenn man das mal weltpolitisch sieht. Aber für ein Menschenleben ist das natürlich so ein ganz langsamer Zeitlupenvorgang. Und das sind jetzt die Dinge, die wir haben. Und diese letzten großen Angriffe wie Corona, wie diese beispielsweise Sondervermögen, um irgendwelche Kriege zu inszenieren. Und all diese Dinge, die zeigen jetzt die Deutlichkeit dieses Aufpralls und die Deformation ist noch lange nicht zu Ende, weil die Wirtschaft immer noch zu viel Schub drauf hat und wird jetzt gerade durch die Wand abgebremst. Das ist ein gutes Bild, finde ich.
Die Zeitlupe. Andreas, das war's schon. Normalerweise würdest du jetzt der Kapelle ein Zeichen geben, dann würden die losfielen, aber die sind nicht da. Die kommen auch nicht, solange du nicht hier bist. Und ich sage dir danke, wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allem euch, ihr Lieben. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte, Andreas, weil vielen knickt jetzt gerade der Boden unter den Füßen wieder weg bei diesen Meldungen. Wir werden natürlich heute im Abendgebet kraftspendende Worte gemeinsam finden, aber vielleicht sagst du noch mal etwas dazu, dass das nicht mit Endziel Trostlosigkeit zu
Nein.
betrachten ist, sondern ein Prozess, in dem wir uns befinden.
Definitiv ist es das. Und es ist überhaupt kein Grund zur Verzweiflung, wenn wir jetzt Zeuge werden, wie der Phönix aus der Asche langsam schon sichtbar wird. Das ist für mich ganz wesentlich dabei. Nein, es geht überhaupt nicht um Untergang, weil dieser Prozess dieser Massenerweckung, ich denke da zurück, wir sind ja nun schon ziemlich lange in diesen Themen unterwegs. Und ich denke da zurück, das war ja 2015 oder auch 12 oder 14, als man den Krieg damals in der Ukraine ja schon eigentlich begonnen hatte. Da war das eigentlich schon klar, aber man musste hingucken. Heute ist es eine große Masse und diese Masse ist überzeugt, weil sie Zusammenhänge hinterfragt und versteht. Und wenn wir sehen, wie das System argumentiert, nämlich gar nicht, sondern nur mit Pauschalen und mit Überschriften irgendwie versucht, diesen Flächenbrand zu im Prinzip zu deckeln, indem sie Tücher rüberschmeißen, nasse Tücher über einen Großbrand und das funktioniert alles eben nicht mehr. Nein, ich weiß auch die Schöpfungsgesetze, die hier eine Rolle spielen. Da sehe ich ganz klar die Möglichkeiten. Wir sind hier in einer Schöpfungskraft im Rahmen unserer Struktur, unserer Nachschöpfung. So hat es Abdroschin beschrieben. Ich möchte hier nochmal auf das Licht der Wahrheit hinweisen, weil dort stehen wirklich diese Dinge so drin in der Argumentation, dass man all diese Phänomene, die wir gerade erleben, sauber ableiten kann. Und da kommt immer zum Schluss die Hoffnung dabei raus, weil es nämlich kein Untergang sein wird. Ich bin davon restlos überzeugt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass unser Kongress beispielsweise, nochmal, heute ist der letzte Tag mit diesen Rabatten, die es gibt mit diesen Frühbucherrabatten. Natürlich kann man morgen auch noch bestellen, aber es wird teurer. Ihr müsst wissen, das ist ein sehr aufwendiger Kongress, den wir machen. Und er findet jetzt im März statt. Und das ist so in einer der, nein, das ist die interessanteste Situation, die die Bundesrepublik Deutschland bisher überhaupt mitgemacht hat, seit ihrer Existenz. So meine Sichtweise.
Ja, und wir haben natürlich dabei ganz tolle Experten. Als wir die angefragt hatten, wussten wir noch nicht, in welche Richtung die Entwicklungen in Deutschland gehen. Aber wenn wir sehen, Roland Tichy, der Chef von Tichys Einblick, der zum Beispiel mit seinem Team diese Korrektiv-Geheimkonferenz in Wahrheit gesprengt hat, also ans Licht der Wahrheit gebracht hat, was wirklich dahinter steckte. Oder Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, der jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir haben aber auch den Dr. Michael Nehls dabei mit einem mit Sicherheit hochinteressant werdenden Interview, das du mit ihm führst, über das indoktrinierte Gehirn. Du hast ja schon da auch Vorgespräche geführt mit ihm und vieles mehr. Wir trailern ja im Moment hier auch im Kanal diesen Kongress. Schaut euch an, wer noch alles dabei ist. Gloria von Thurn und Taxis, so eine tolle, mutige Frau, mit der ich auch schon gesprochen habe. Interview haben wir gestern eingestellt. Also, das lohnt sich wirklich vor allem, weil diese Experten zwar erstmal über die Missstände sprechen, aber die Interviews sind alle ausgerichtet auf Lösungen. Es geht um Lösungen und jeder in seinem Bereich, ob Medizin, ob Politik, ob Verfassungsschutz, ob aus anderen Gewerken wie der Philipp Kruse, der gegen diesen WHO-Pandemievertrag vorgeht, anwaltlich und die Dinge überprüft und einordnet. Alle werden gebeten, auf Lösungen praktisch die Sichtweise zu konzentrieren. Und in den Vorgesprächen kam raus, jeder weiß Lösungen, jeder in seinem Gebiet. Und das ist das Besondere. Und wenn es Atemübungen sind von unserem lieben Dr. Hubert, die wir seit diesem Vorgespräch, das ich geführt habe, hier auch durchführen, nicht wahr, Andreas?
Genau so ist es. Und es wird eine großartige Geschichte. Und ich denke gerade, ich habe ja mit Herrn Nehls und auch mit Herrn Hobart gesprochen. Und ich muss sagen, es ist schon, die beiden kennen sich ja übrigens auch. Und es ist schon wirklich interessant, wie also diese Gehirnbeeinflussung stattfindet und was man dort vorhat gegenüber dem, wie man das Ganze auch verhindern kann. Es sieht günstig aus. Ich bin davon überzeugt, aber es liegt natürlich auch maßgeblich an uns allen.
Ja, an uns allen, denn wir müssen in unserer Kraft bleiben. Wir dürfen das auch. Und das ist nur möglich, dass wir innerlich uns stabilisieren. Aus meiner Sicht tatsächlich nur alleine möglich, indem wir uns nach oben, dem Licht zu ausrichten, indem wir das Beten lernen, ins Gottvertrauen kommen, auch lernen, diese vielen Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, unsichtbare Helfer im wahrsten Sinne des Wortes, uns mit denen in Verbindung setzen, wie es so wunderbar, du hast es vorhin schon genannt, in den grünen Büchern erklärt wird, im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, wo wir lernen, welche Hierarchien es im Himmel gibt und wer zuständig ist, um uns zu helfen. Und ja, wir wissen inzwischen darüber einiges mehr und versuchen in dieser Verbindung zu bleiben. Vielleicht eine Erklärung dafür, warum wir selbst, wenn wir getrennt sind, Andreas, noch vergnügt sind.
Ja, so richtig getrennt sind wir nicht, nur räumlich.
Ja, so ist es. Ihr Lieben, das war's für heute und bitte, es kommt keine Musik jetzt, sondern es kommt ein jähes Ende. Wir hören uns im Abendgebet wieder. Bis dann, danke, Andreas.
Bis dann, danke, ciao, ciao.